So, liebe Hörer, bevor wir starten, ein Aufruf in eigener Sache. Wir sind nämlich zum zweiten Mal bereits live mit einer Podcastaufnahme in Kiel zur Kieler Woche am 22. Juni, das ist der Montag um 18 Uhr, im Clubhaus vom Segelclub Baltic. Das ist direkt an der Blücherbrücke da am Sandhafen, Kiellinie, also direkt auf dem Wasser, auf dem Steg ist das dieses wundervolle Clubhaus. Diesmal ist der Eintritt frei. Eigentlich total unberechtigt, weil wir haben einen super Gast. Wir haben Jan von der Bank. Den werden alle kennen. Wer ihn nicht kennt, googelt ihn. Aber bevor ihr ihn googelt und das durchlest, nehmt euch viel Zeit, weil bei dem Mann steht viel. Freuen uns sehr. Und jetzt geht's los mit der Folge. Kommt alle vorbei. 22.06. 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Eintritt ist frei, jeder darf rein. Wir freuen uns. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 3. Juni 2026 und im Intro in der kleinen Ankündigung habt ihr schon ein kleines Lachen gehört. Welche Überraschung, der Carsten ist zugeschaltet. Hallo, Podcasten.
Moin, hi.
Na, warst du auf dem Wasser heute?
Nee, heute nicht. Du. Wochenende war ich was segeln, haben wir ein bisschen geübt. Kieler Woche und WM rücken hier langsam näher und unsere Contender-Gruppe ist ja langsam aktiv. Aber das, ja, war auch Spaß. War viel Wind. Hab noch meine Neos zum Trocknen auf der Terrasse irgendwie hängen. Heute umgedreht, muss immer von beiden Seiten muss es ja trocknen. Und ja, freue mich aufs nächste Wochenende.
Ich war vorhin auf dem Wasser.
Ja, du warst an der Schlei, ne? Bei deinem Schiffchen oder was?
Das war ich heute Morgen und dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet, als ich ja wieder da war. Schiffchenplan gemacht, fürs Schiffchen fertig machen für den Sommerurlaub.
Ja.
Läuft alles so. Wird natürlich immer wie immer kurz auf knapp, aber läuft. Nee, danach war ich, habe einen Sub jetzt mir geholt, weil wir
Ach.
ja hier so, ja, weil man musste, wenn das Boot noch in der Halle steht, musste das Wasser. Und ein geiles Aufblas-Sub. Da habe ich mir beim ersten Mal aufpumpen, die Dinger brauchen 15 PSI. Und dann stehst du da am Strand mit dieser Pumpe. Ich habe mir echt, mein Ellenbogen tat echt weh.
Das
Mir jetzt
Workout, du.
so eine Elektropumpe geholt. Ja, gut, das Sub ist ja auch Workout. Und dann,
Ja, also.
wie gesagt, letztes Haus vorm Strand und dann jetzt immer schön zappen gehen. Ja, ich bin aber auch gesegelt, weil es war echt windig dann. Und dann bin ich immer gegen den Wind los und habe dann mich einfach treiben lassen, mit dem Paddel aufgestellt wie ein kleines Segel, und versucht, den Kurs damit zu beeinflussen. Ging aber nicht. Also ich bin ein bisschen gesegelt heute.
Ja, geil, geil. Ja,
Ja. cool. In sicheren Gewässern. Es war ein bisschen Welle, aber es ist ja sicher hier. Wir haben ein paar Themen. Wir sprechen in zwei Themen. Wir sagen das mal immer vorab, ne? Wir haben einmal, wer es gelesen hat gestern, wer es nicht gelesen hat, ist auch interessant. Ich kann mal ein bisschen darüber erzählen. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit dem Stefan Peters von der Segeljacht Pepper, der eine wirklich unglaubliche Nacht vor der marokkanischen Küste gehabt hat. Und ich habe ja die Headline genannt, wenn Orcas das kleinste Problem sind, das hat er so gesagt. Da sprechen wir mal drüber. Es gibt noch einen Orca-Vorfall, ganz frisch, von dem man nicht genau weiß, ob es einer ist. Wenn es einer wäre, wäre das insofern bemerkenswert, dass er da war, wo noch nie einer war, weit weg, anderes Seegebiet. Also dann haben die jetzt sich über Mobilfunk irgendwie ausgetauscht mit den Ruderblättern. Du sprichst über den CLGP, da sprechen wir auch beide drüber, ne? Richtig?
Ja, das war spannend am Wochenende, ja.
Da gibt es ein paar Themenblöcke, ne? Also es gibt diesen Crash mal wieder, leider. Zum Glück glimpflich ausgegangen, ne? Ohne Verletzte.
Ja, menschlich glimpflich, genau, hast du recht.
Menschlich glimpflich, ja. Das ist ja immer das Wichtigste. Und die Deutschen, die mit 0 Punkten rausgegangen sind, da sprechen wir auch drüber. Und im Anschluss sprechen wir über kleine Themen, die uns bewegt haben. Das machen wir so. Wir strukturieren so ein bisschen um hier den Podcast. Willst du anfangen mit deinem CLGP?
Mit meinem Celgi, geil.
Ja, fang mal an.
Ja. Ja, ich habe.
Ja.
Genau, also ich fand, das ist ja jetzt auch angekommen in der schönen deutschen Sendezeit, nämlich 21.30 Uhr, wenn du dich erinnerst, die Events, die ja, naja, in Neuseeland waren und in Australien ist ja doch ein bisschen schwer zu konsumieren hier und ich hoffe, ich meine, das ZDF berichtet ja auch immer drüber, ich gucke tatsächlich lieber auf Englisch, wo dann auch die Spezialisten kommentieren, das finde ich schon ein ganz gutes Trio, was dabei ist und das auch ein bisschen, ja, ich habe es noch nicht gehört, ich glaube, Felix von der Hövel hat mitkommentiert im ZDF, diesmal wäre schon mal ein auch ein Fortschritt, um da jemanden dabei zu haben. Das hat am Anfang das da teilweise alleine gemacht und jetzt Nils.
Ja, ich meine, generell muss man sagen, wie geil das Segeln im ZDF gezeigt
wird. Ja, ja.
Jetzt so regelmäßig wie Bundesliga. Also ist ja echt, also wie nicht wie Segelbundesliga,
ja.
Sondern
ja.
Richtig, richtig Segeln im Fernsehen, das ist echt selten. Das ist echt,
ja, deshalb, ich weiß nichts über die Zahlen. Ich hoffe nur, dass sich das langsam da irgendwie festzieht. Also wenn sich da mal jemand reinklickt oder auch ich peu à peu, ich meine, weltweit steigen ja die Fanzahlen, das muss man einfach mal sagen. Es sind unglaubliche Zahlen, die ja meistens dann Russell Coutts dann auch verkündet, unabhängig von den Einschaltquoten natürlich die Werte, die Teams erreichen, klar ist das immer so sein Ding, weil das natürlich auch der Business-Teil ist, aber natürlich ist diese ganze Veranstaltung wird mehr wert, weil einfach mehr Menschen einfach da zugucken. Und ja, ich fand auch jetzt zum Schluss, ich habe nochmal den Clip heute gesehen, meine Australier haben ja gewonnen und dann hier Ryan Reynolds und Hugh Jackman, den gehört ja das australische Team, da machen sie einfach nur so einen Clip, der natürlich wahrscheinlich viel mehr erreicht als jetzt irgendwelche segeltaktischen Analysen, wo sie offenbar, ich habe es auch gegoogelt, die Aussies trinken immer aus dem Schuh Champagner, nee, Bier, also aus ihrem dreckigen Schuh, wenn sie was gewonnen haben und singen dann da irgendwie was. Also das ist so sympathisch, so cool mit Slingsby dann bei irgendwo im Wald und alle irgendwie bei Australien drumherum und die beiden, Superstar Hollywood-Größen feiern das dann. Da ist natürlich eine Reichweite, die du sonst normalerweise auch gar nicht. Und einfach mega sympathisch, also finde ich cool.
Also zum ZDF sehe ich gerade, falls das ZDF, hallo Herr ZDF, wenn du zuhörst, oder Herr und Frau ZDF, wenn ihr zuhört, packt doch die Clips mal auf YouTube, weil da gibt es überhaupt nichts Deutsches. Also es gibt ja viele, die nur auf YouTube in der gucken, nicht in der Mediathek. Und auf YouTube gibt es ein SailGP-Video von vor einem Jahr, das war einfach so ein erklärendes Formel 1 auf dem Wasser, hat immerhin 200.000 Aufrufe, ja. Das ja ganz viel ist. Also von daher, packst du auf YouTube, habt ihr noch Reichweite, noch weiter. Dann können wir es auch verlinken und es ist super.
Stimmt, ja.
Ja, sonst kann,
genau. Das auch ist in der Vorschau versuche ich es immer nicht zu vergessen und dann mache ich den Link irgendwie hinten dran. Aber ist ja alles egal. Wir sind ja willig, wir sind ja alle.
Ja, und die meisten Leute sprechen natürlich Englisch, aber es ist halt so, dass viele Englisch nicht so gut verstehen, wenn englische Kommentatoren sprechen.
Ja,
und das lieber auf Deutsch hören.
Ja, also, ja, natürlich. Ist,
so, wenn du jetzt nicht native bist und nicht wahnsinnig bewandert, dann haben schon andere, manche irgendwie ihre Probleme damit. Von daher, das ZDF mit Sicherheit unseren Podcast hört, weil die sich ja auch Ideen holen, dann mach das mal. So, Carsten, wollen wir erst über die Deutschen sprechen? Was war denn? Nee, komm, lass uns erst über den Crash sprechen.
Ja, genau, das stand schon im Fokus, ja, ne? Man konnte ja, ich meine, erstmal ging das ja eigentlich ein bisschen lahm los. Wie gesagt, ich war Samstag ja nur segeln und hatte mich dann abends gefreut. Oh, jetzt gucken wir das nochmal schnell an auf YouTube oder in Kiel. Und und dann hieß es dann, nee, wurde gar nicht gesegelt. Beziehungsweise es wurde ja sogar gesegelt, aber es waren nur vier Boote auf dem Wasser. Die hatten, glaube ich, Dreiergruppen gemacht. Naja, Hintergrund war, es war einfach Sturm. Die konnten die müssen ja immer gekrant werden mit dem ganzen Rig oben. Und das heißt, wenn zu viel Wind ist, dann fliegt der ganze Flügel durch die Gegend. Und das ist ja auch schon passiert, ich glaube, in Sydney letztes Jahr, wo dann so ein Flügel kreuz und quer über die Zelte schlug und alles kaputt ging. Also da haben sie sich jetzt selbst so ein Sicherheitslimit gesetzt und das wurde irgendwie überschritten. Beziehungsweise sie haben, glaube ich, nur vier Schiffe ins Wasser gekriegt und die sind dann auch gesegelt, die müssen ja dann auch naja, da haben ja Leute sitzen da im Stadion auf der Tribüne, die dann aufgebaut wurden, dem wollen sie natürlich auch irgendwie was bieten. Das denke ich mal, dass das der Hintergrund war. Aber es waren irgendwie Rennen. Da hast du nur Clips gesehen, wo die Australier sich sofort rausschießen, weil sie so einen Nose-Dive fahren, sich fast überschlagen. Also sehr, sehr viel Wind, völlig unkontrollierbar, aber alles neben der Freiheitsstatue, was natürlich auch geil ist, wenn es, weil es natürlich dieses Revier, es ist schon ja, outstanding da. Ja. Aber es wurde.
Und ein Sinnbild ja. Rund um die Freiheitsstatue, das ist sehr turbulent gerade.
Stimmt, genau. Passt gut zusammen. Naja, jedenfalls sind sie dann sogar Rennen gesegelt, das haben auch die Spanier gewonnen und fieserweise, die haben sich nachher auch bitterlich beschwert, danach, weil alle anderen auch nicht ins Wasser kamen. Mussten noch diese Rennen, das waren ja zählende Rennen eigentlich, müssen ja irgendwie gezählt haben, haben sie aber alles gestrichen, was jetzt natürlich irgendwie auch gut war oder für den Betrachter, weil wie willst du das denn werten? Aber das Problem war so für die Spanier, die beide diese Ballermann-Rennen gewonnen haben, die ja eigentlich Favoriten auch auf den Gesamtsieg sind und auch in der Tabelle auf Platz 3 lagen. Die wollten dann am Sonntag den nächsten Tag starten und haben so ein Hydraulikproblem und die sind gar nicht aus Wasser gekommen, sind kein einziges Mal gesegelt, haben null Punkte und sind natürlich mega genervt. Das Problem ist ja immer bei diesen Schäden, die Boote werden ja quasi vom Veranstalter auch gestellt und auch gewartet. Das heißt, du kannst es gar nicht selber, da ist dein Shore-Team, du hast, glaube ich, noch ein paar Leute, die dafür auch mit zuständig sind, aber das Shore-Team des Veranstalters musst du im Grunde alle warten, die Dinger. Wenn jetzt irgendwas kaputt ist, wo du nicht selber irgendwo gegenfährst oder selber einen Handling-Fehler machst, dann ist es eigentlich nicht deine Schuld. Und sie hatten jetzt nur diesen Hydraulikschaden. Das hatten sie tatsächlich schon im ersten Rennen der gesamten Saison, konnten sie auch ein ganzes Event nicht segeln. Und da wurde lange darüber diskutiert, ob sie nicht da irgendwie eine Wiedergutmachung bekommen. Wie auch immer haben sie nicht. Die sind da als Letzter und null Punkte gewertet worden. Sind trotzdem wieder auf dem dritten irgendwie vor in der Saison, weil die jetzt, glaube ich, in jedem Event im Finale waren. Und ja, sind dann wieder da ausgefallen und konnten gar nicht starten. Also das war schon sehr bitter. Sind dann tatsächlich drei Rennen, aber dann für den Sonntag, das war deutlich weniger Wind, sind auch sogar nur nicht mit 6 Leuten, sondern mit 5 gesegelt. Das heißt dann immer schon, ist weniger Wind. 6 fährst du immer mit dem kleinen Wing dann auch, auch volle Mannschaftsstärke zu haben bei starkem Wind. Und das heißt, sie haben einen großen Wing gesetzt und Erik Halle erzählte dann nachher, das war ganz schön echt grenzwertig, weil es teilweise zu viel Druck war und die Boote schwerer zu kontrollieren waren. Aber es waren saubere Rennen, kann man nichts gegen sagen. Und ja, und dann sind im Endeffekt 3 gut anzusehende Rennen über den Parcours gegangen. Und fehlten ja die 4 Rennen vom ersten Tag. Das heißt, alle 3 Rennen zielten jetzt darauf ab, um unter diese ersten 3 zu kommen, wo es ja nachher dann der Sieger ausgesegelt wird. Insofern war da natürlich noch mehr Druck im Kessel, gerade bei diesen Rennen. Und da war insofern auch viel Risiko, musste man gehen, um irgendwie die Top 3 zu schaffen. Und das war, ja, sensationell ist das Heimteam gestartet da, die Amerikaner, Taylor Canfield mit Platz 2 und 1 und war eigentlich so gut wie durch. Und dann fehlte noch um diese Top 3 zu schaffen, und dann fehlte noch dieses letzte Rennen. Und ich meine, muss man sagen, kommen wir gleich auf die Deutschen kurz. Wir sind nicht gut klargekommen bei den ersten beiden Rennen. Sie fahren dann einen sensationellen Start.
Ja.
Und aber auch davon abhängig, klar konnten sie nicht beeinflussen, vielleicht haben sie die Lücke gesehen, weil es eben diesen Crash gab, über den wir jetzt im Grunde auch schon, ich habe heute nochmal eine Geschichte drüber geschrieben, ich glaube die dritte inzwischen schon über das Event, weil es da einfach viel zu besprechen gab. Gibt es einen Crash und die...
Aber da waren die schon eigentlich auf dem Weg vorbei, die Deutschen.
Ja, die waren in Luft davon, genau, da hatten gar nichts mehr zu tun. Und der passierte in Lee, aber dadurch hat es natürlich dann auch freie Bahn, wenn schon mal 3 Boote ineinander verhakt sind.
Aber die wären eh schon weg gewesen.
Ja.
Ich habe mir das mal angeguckt, irgendwie lang.
Richtig.
Also das war ein Superstart der Deutschen, leider in dem Rennen.
Ja, genau. Wobei, ja, leider im Endeffekt das Rennen, sie hatten eine Lücke, das waren völlig davon unbeeinträchtigt und wären auch so erst an der ersten, hast du völlig recht. Mhm. Aber weil die unten halt ihr Timing nicht so richtig hinbekommen haben und es dann da zum Crash geführt hat. Also unten heißt es in Lederlinie. Ja. Und das haben hat er diesmal. Weil witzigerweise.
Wie ist es denn dazu gekommen, erzähl mal zu diesem Crash?
Ja.
Das waren ja drei Boote verwickelt. Die Italiener, die Brasilianer und wer war der dritte?
Italiener, Brasilianer, ja, und der Amerikaner.
Genau, Brasilianer.
Das ist natürlich, ja. Genau. Und ja, im Grunde waren sogar mehr noch reinverwickelt, weil die Schweizer in gewisser Form auch, die haben das quasi, naja, eingeleitet. Also man muss dazu sagen, die Situation war so, das kann sich jeder gut vorstellen, Strömung von hinten, das willst du beim Start eigentlich gar nicht haben. Das ist dann, du musst nicht nur gucken, deine Geschwindigkeit, also auch beim normalen Start oder überhaupt, auch beim Fahrtensegeln musst du sowas ja mit einberechnen, wenn jetzt irgendwo hin willst und hast nicht nur deinen Speed zu antizipieren, sondern eben auch noch die Strömung dazu, dann
wird es so alles ein bisschen schwierig. Macht denn bei Vollströmung auch so viel aus?
Nein, da hast ein guter Punkt ist, bei hohen Geschwindigkeiten, je höher die Geschwindigkeit ist, desto weniger macht Strömung was aus. Das ist tatsächlich so ein guter, deshalb so bei 49er-Regatten und so ist anders als jetzt bei einer Laser-Regatte oder
aber
so.
Aber ich dachte, weil bei so einem, also wenn natürlich viel Material im Wasser ist,
ja,
also
viel, ja, das
dann schiebt so eine Strömung mehr, als ob du dann nur so ein paar Volls drin hast.
Oder ja, das ist eher, das ist die, weiß ich nicht, 2 Knoten Strom im Vergleich zu 6 Knoten Geschwindigkeit macht natürlich viel aus, aber 2 Knoten Strom im Vergleich zu 50 Knoten Geschwindigkeit macht kaum, das ist eher, weil ansonsten von der Strömung, das ist, können wir ja auch mal kurz sagen, ich meine, fällt es sich eigentlich so, als ob alle auf einem quasi einem treibenden Schwimmbad segeln. Ne? Also ist, wenn der Strömung für allen gleich ist, dann ist dieses ganze System
gerade
vor und zurück. Ja, so konnte ich mir das immer ganz, ganz gut merken. Aber da haben andere auch andere Meinungen. Da könnten wir, bei Strömung könnten wir auch eine eigene Folge machen, weil jeder sagt dann auch, wenn das Boot immer so mal ein bisschen anspitzt oder so, dann kommt die Strömung weiter von Lee, da wirst du hoch. Ist meiner Meinung nach alles Quatsch, aber das Thema, das Fass brauchen wir jetzt hier gar nicht aufmachen.
Also, Strömung, der Podcast mit Carsten Kemling und genau. Carsten Kemling. Machst du alleine, ne?
Nee, da müssen wir uns nochmal richtige Spezialisten einladen, weil ich habe es dann auch immer nur, ich weiß, wie man so ungefähr mit klarkommt. Ich habe ja auch selten Strömung beim Segeln, wenn man jetzt Ostsee segelt oder so, aber das ist kommt ja doch ein paar Reviere.
Hat oh, Schlei hast du schon
ordentlich Strom. Ja, kann man auch schon mal, richtig, richtig.
Okay, und die Strömung war ausschlaggebend dafür?
Ja, weil du natürlich, wenn man das siehst, diese Start, es geht ja um Sekunden, ne, wenn die an der Linie sind. Ne? Wenn du jetzt jetzt aber dann einen Tick zu früh bist, dann kannst du es eben nicht mal eben, du musst dann die Geschwindigkeit rausholen. Und es gibt da verschiedene Starttechniken und die einen sind halt so, dass du relativ früh schon an der Linie bist und dann aber quasi durch dieses Luftmanöver, indem du fast parallel zur Linie hochfährst, hast du als Lehboot Vorfahrt gegenüber den Luftbooten, Lee for Luf, und kannst dadurch quasi dann den Zeitpunkt bestimmen, wann du quasi als Erster abfällst zum Start. Das Problem ist, du wirst dann sehr langsam und hast dann eine gute Position vielleicht gesichert, aber andere, die eine Lücke finden und mit voller Geschwindigkeit losfahren, die sind dann einfach schneller halt, wenn du die nicht aufhalten kannst. Und das ist jetzt so passiert, es gab 2 verschiedene Starttechniken, nämlich von den Schweizern, von denen ich sprach, die waren jetzt auch einfach durch die Strömung, haben die ihr Timing ein bisschen verkackt. Also das war, jetzt muss man einfach mal so sagen, die sind so langsam, wollten die nicht werden. Sie waren relativ früh an der Linie, sind dann noch immer weiter rangetrieben. Die Schweizer hatten sogar einen Frühstart, und die hatten einmal kurz die Italiener so überlappt, dann mussten die Italiener ein Stück weiter vorfahren, um diese Überlappung zu lösen. Dadurch kamen sie auch ein bisschen näher zur Linie. Das heißt, die standen quasi, sind parallel zur Linie gefahren, fast ganz hart am Wind, fast standen, ich glaube, standen sogar fast im Wind, aber das ist ein normales Manöver, was sie bei diesen Starts im Grunde fahren. Und alle, die in Luf sind, Lee for Luf, müssen den natürlich ausweichen. Das ist völlig okay, was also Phil Robertson da auch am Steuer der Italiener gemacht hat, von den Regeln her. Das Problem ist, die anderen die quasi in Luft sind, die beschleunigen natürlich, wie eben gesagt, die versuchen diese Lücke zu finden, die fallen ab mit hoher Geschwindigkeit, teilweise eben bis zu 50 Knoten, wenn sie Vollgas geben auf diesem ersten Kurs. Und so, und jetzt ist quasi in Louvre hatte Robertson und Italiener quasi die Brasilianer, die mussten quasi ihm dann ausweichen, und über den Brasilianern waren dann noch der Amerikaner, und der hat das, glaube ich, nicht, also der hat es, glaube ich, einfach nicht gesehen. Also Taylor Canfield ist der Steuermann, sprach dann zwischendurch mal nachher von so einem Blindspot, der auf diesem Booten wäre. Also man muss ja eigentlich so nach Legung, und muss ja eigentlich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, muss ja doch nach. Die haben ja auch 5 Leute da an Bord gehabt, da muss ja einer auch sitzen und nach Lee gucken. Oft macht das dann die Taktikerin, die dafür zuständig ist, die dann oft, manche sagen, du musst dann einen auch auf dem Lee-Rumpf sitzen haben, weil, wenn dich erinnerst, bei dem letzten Crash da in Auckland, da war ja auch, da ist doch diese Französin, ist sogar verletzt worden, die saß nämlich auf dem Lee-Rumpf, und hat da geguckt und hat sich dann, glaube ich, die Rippen schwer geprellt. Ja, wie auch immer, da war jedenfalls keiner. Und so, ja, ist eigentlich ein Boot, das hoch am Wind fährt, ist von einem anderen Raumschutz, volle Pulle, fast im rechten Winkel getroffen worden, weil der natürlich Gas gegeben hat, der Amerikaner, und also Canfield jetzt, die und hat sie halt überfahren. Und jetzt war im Endeffekt, ja, ist auch klar seine Schuld gewesen. Die Jury hat da 7 Punkte Strafe ausgesprochen. Das Erstaunliche, wo jetzt auch nochmal drüber diskutiert wurde, ist, dass die Italiener aber auch eine 4 Punkte Strafe bekommen haben. Also die Brasilianer sind außen vor, sie haben halt die Jury gesagt, nee, die konnten nichts machen, die waren quasi so in der Zange. Aber dass sie quasi dem Phil Robertson, der Neuseeländer am Steuer des italienischen Bootes, dass die haben also gesagt, es gibt auch noch eine Regel, du hast zwar 14, du hast zwar Vorfahrt, aber du musst alles tun, um trotz Vorfahrt auszuweichen. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe jetzt Vorfahrt und fahre ihm halt rein. Sondern du musst auch dann, wenn du in dem Moment, wo du merkst, ey, der andere checkt das nicht oder der kann dir gar nicht mehr ausfahren, musst du selbst alles tun, um auch auszuweichen.
Ja, und macht die, Sinn, die Regel.
Die Regel macht Sinn, aber das ist natürlich auch so ein bisschen gummimäßig. Ne? Wann ist er jetzt wirklich sich bewusst, dass es so weit kommt?
Also ja, ist ja gut zu sehen in so einem Fall, wenn es kracht und du hast es nicht gemacht, dann ist es Gummi. Dann ist es kein Gummi mehr. Vorher ist es Gummi, ja klar, stimmt, ja klar.
Wenn du, also jetzt, ich heute, wie gesagt, ich habe eben nochmal eine Geschichte gepostet, wo auch der Mattress-Weltmeister Chris Poole nochmal auseinandergenommen hat, wann, wo denn jetzt wer und wo. Man muss im Grunde auch genau erkennen, wann Phil Robertson eigentlich nochmal anfängt mit dieser Bewegung am Steuerrad nach links zu drehen. Also wann ist der Puls? Hat er eine Sekunde zu lang gewartet oder nicht? Er meinte jetzt, der hat alles getan, jetzt aber die Jury, das muss man auch aufpassen, bevor man jetzt sagt, was für blöde Schiedsrichter, die hat ja nochmal eine eigene Software, die kann so, glaube ich, die kann auch die Ruderwinkel, glaube ich, sehen, und die müsste eigentlich an ihren Computerbildschirmen sehen können, wann ist denn rechtzeitig ausgewichen worden, weil der wollte natürlich nicht so früh ausweichen, weil er nämlich dann einen Frühstart gehabt hätte. Ne? Also das ist jetzt der andere Punkt, also rein regeltechnisch, der wollte so lange rum, dass er eben nicht einen Frühstart, weil der Schweizer in Lee von ihm, der eben das ganze Thema angefangen hat, die hatten tatsächlich Frühstart um ein paar Zentimeter als einziges Boot. So, und jetzt könnte man natürlich denken, okay, ja, Robertson wollte es lieber lange ziehen, um dann nicht, und lieber nochmal den Ami zu ärgern. Der übrigens ist nochmal eine andere Ebene. Die beiden sind sich überhaupt nicht grün, die haben sich schon mal so angefetzt. Da ist Robertson noch der Steuermann vom kanadischen Boot gewesen, haben sie irgendwie so eine verbale, ja, ich will nicht Schlammschlacht, aber sehr ungewöhnlich, dass sie sich übereinander quasi herziehen, was der eine denn für ein Nervkopf ist und umgekehrt im Grunde auch. Das hast du im Segelsport eigentlich gar nicht. Eigentlich ein bisschen unterste Schublade, wo das natürlich die Organisatoren genüsslich gepostet haben, weil es endlich mal, ich sag mal, so ein bisschen Beef in, aber die haben sich dafür, also die mögen sich nicht sehr, nicht besonders gerne. Und das war jetzt vielleicht nochmal eine Ebene, wo er sagt, vielleicht hat er mal einen Tick länger noch hochgedreht, aber das ist jetzt, ja, das ist eigentlich too much. Und interessanterweise hat sofort Spithill, der Chef vom italienischen Team, ja vom Red Bull Team Italy, gesagt, da haben wir hat ein extra Team-Statement verpasst. Mein Team hat da überhaupt keine Schuld, wohl im Hinblick auch darauf, weil die Schiedsrichter ja später nochmal diese 4-Punkte-Strafe gegeben haben. Und so ist jetzt quasi passiert durch eine Geschichte. Eigentlich war der Ami ganz klar schuld, hat 7 Punkte Strafe bekommen, ist durch diese Strafe natürlich in dieser Regatta, glaube ich, von 4 auf 6 gefallen, aber in der Gesamtwertung ist der 6. Platz, weil die Spanier ja nicht teilgenommen haben, 0 Punkte, ist er quasi in der Tabelle auf Platz 3 vorgerückt und die Italiener, die ja jetzt auch nochmal 4 Punkte Strafpunkte sind, in der Regatta auch nochmal haben 2 Plätze verloren und sind dadurch, glaube ich, auch 2 Punkte in der Gesamtwertung auf Platz, ich glaube, 7 zurückgefallen. Also eigentlich ist es sehr ungerecht, scheint es so von außen. Aber naja, Fakt ist, also Robertson, das ist vielleicht jetzt, ist wieder nochmal eine andere Ebene. Also der hat jetzt nicht so aus Spaß gesagt, das wäre schon lebensgefährlich gewesen. Also das muss, weil...
Das hätte richtig in die Hose gehen können.
Ja, also diese... Man sieht ja die ineinander verkeilten Bugspitzen. Haben wir jetzt.
Du hast eben gesagt, da müsste eigentlich auch jemand in Lee sitzen und da gucken.
Ja.
Wenn man den Crash sieht, ist man froh, dass da keiner saß.
Ja. Das ist wieder die andere Seite. Aber okay, vielleicht wäre dann nicht passiert. Ne? Das kannst du ja mal wissen. Und ich habe auch überlegt, warum sitzt da keiner? Ja, weil die eben zu 5 sind. Dann anstatt zu 6, das heißt, es fehlt einer. Außerdem brauchen die auch für diese Beschleunigungsphase, brauchst du in Loof alles Gewicht. Das spielt auch mal eine Rolle. Das geht ja da auch um kleinste Geschwindigkeitsunterschiede. Ich glaube, und dass es ja in der Besetzung wahrscheinlich jetzt, dass sie das nicht machen, nach Le zu setzen, dann hätte das zumindest. Die Amerikaner hätten es gesehen. Nochmal eine andere, das fand ich, das ist jetzt tatsächlich, was man auch jetzt Canfield vorwerfen muss. Der hätte in diesem Rennen nur, die haben ja wie gesagt 1 und 6, weil er, glaube ich, 9 oder 11 Punkte in Führung nach 2 Rennen, nach Platz 2 und 1 vor dem nächsten Verfolger, der muss ja nur diese Top 3 schaffen. Der hätte nur 1 Punkt gebraucht, das heißt Platz 10 in diesem Rennen, um ins Finale zu kommen. Und deshalb kann man auch sagen, wieso wartet er nicht einfach, bis alle gestartet sind, fährt dann auf den 10. Platz vor, was bei der, also weißt du, so ist ja meine Frage, ja. Risikomanagement, aber ich glaube, der wollte auch einfach, der war jetzt so im Flow nach diesem überragenden Start in diese Serie, vor Heimpublikum, da muss man auch sagen, der wurde letztes Jahr so geprügelt, weil die Amis echt so dramatisch hinterhergefahren, denn er als mehrfacher Matchrace-Weltmeister war und haben schon alles, schmeißt den Typen raus, das kann dir, das gerade in Amerika waren ja die Einschaltquoten extrem hoch und er musste wirklich viele Prügel einschalten. Jetzt haben sie das diese Saison wirklich jetzt zusammen, haben auch das erste ein Event schon gewonnen und jetzt wollte er, glaube ich, nochmal vor dem Heimpublikum so richtig glänzen und dann eben nicht nur mit einem hingerockten Punkt dann das Finale schaffen, sondern wollte er nochmal richtig glänzen. Das spielt er wahrscheinlich auch immer nochmal mit, aber naja, war interessante Ebene. Ja.
Wir sprechen jetzt noch kurz über die Deutschen.
Ja.
Aber vorher, weil das so gut reinpasst, ich habe Helge gefragt für die heutige Folge, was muss man eigentlich mitnehmen unterwegs, um Reparaturen zu machen? Jetzt kommt erstmal Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Moin Stefan. Tja, die Frage ist, was nehme ich mit als Notreparatur-Kit oder als Material für unterwegs, wenn ich länger nicht zu Hause bin? Ja, was habe ich eigentlich an Bord? Ich habe immer ein bisschen West-System-Epoxy an Bord. Allerdings nehme ich jetzt seit einigen Jahren nicht mehr das flüssige Harz und den flüssigen Härter, sondern nehme eine Kartusche 610. Das sind beide Komponenten vom Epoxy drin, angedickt, damit kann man alles machen. Da kann man notfalls ein Laminat mitmachen. Wenn man es etwas mehr rührt, dann wird es dünnflüssiger oder man kann einfach nur etwas zuspachteln. Das ist die Grundsache. Dann habe ich ein kleines Gebinde 5-Minuten-Epoxy, das G5 von Westsystem. Und dann habe ich noch ein G-Flex 655, das ist auch von Westsystem, das ist angedicktes Epoxidharz, das ganz besonders gut geeignet ist, um auf feuchten Untergründen auch eine gute Haftung zu bekommen. Zur Not kann man sogar unter Wasser laminieren, aber das ist ein spezielles Verfahren, da muss man ein bisschen aufpassen, wie das geht. Dann habe ich immer ein bisschen Gewebe dabei. Ich habe allerdings ja auch ein Sperrholzboot und da nehme ich natürlich ein paar Stücke Sperrholz immer mit. Dann habe ich eine kleine Dose vom Epiphanes Bootslack dabei, 250 Milliliter, das ist für Kleinigkeiten, Tupfer und so weiter, für ja, Macken im Klarlackbereich. Beim Zweikomponentenbereich, bei den Lackierungen, da nehme ich dann zur Not das Westsystem-Epoxy oder nehme das 5-Minuten-Epoxy, um solche Beschädigungen einfach mal zuzumachen, damit das nicht ins Holz eindringt. Und dann habe ich noch eine Kartusche von dem Sabatac 750 dabei, oder 750 XL, das ist zum Abdichten, wenn ich mal irgendwo ein Fenster undicht habe oder sowas, dann kann ich das benutzen. Dauert allerdings ein bisschen, bis es durchgehärtet ist natürlich. Für die Notfälle habe ich dann auch von 3M so ein spezielles Tape mit, was man sehr schön zum Abdichten von so Fensterundichtigkeiten verwenden kann. Das war es eigentlich. Natürlich Pinsel, Schleifpapier und so weiter, das, was man dann eben auch noch braucht. Ein paar Mixstäbe, Mischbecher und sowas. Das, ja, und am Ende der Saison findet man das alles wieder im Kasten, weil man doch eigentlich nichts hätte reparieren müssen oder manchmal bleibt so viel übrig, dass man es im nächsten Jahr noch weiter verwenden kann. Wenn man das an Bord behält und im Winter liegen lässt, dann kann es sein, dass das Material im Sommer oder im nächsten Frühjahr kristallisiert, ist das Harz, Epoxidharz kristallisiert, wenn es öfter warm und kalt wird. Und das braucht man einfach nur ein bisschen warm machen und dann wird das wieder gut. Also eine schöne Saison. Hoffentlich braucht ihr das Zeug nicht. Und ja, wir sehen uns irgendwo auf dem Wasser mal. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge. Passte doch, ne? Oder? Reparatursets mitnehmen.
Perfekt, perfekt.
Perfekt. War weg vom Crash. Mhm. Die Deutschen, das war enttäuschend. Da hast du, hatte irgendwie 0 Punkte. Hat sich irgendwie jemand, ich habe es gar nicht mitgerichtet, geäußert, warum? Woran haben die eine Analyse oder einen Grund dafür? Gibt es irgendwas, was sie gesagt haben?
Ja, Erik hat da relativ klar, wie wir es auch von ihm kennen, dann immer auch ja, gesagt, das war wirklich sehr schlecht, sehr frustriert. Und naja, und wie war das jetzt schon, ich habe es eben schon angedeutet, nur 3 Rennen, muss natürlich volles Risiko. Und das hat er auch gesagt, das war eigentlich die Idee, um da vorne reinzufahren. Und dann haben sie im ersten Rennen sofort einen Frühstart gefahren. Das ist natürlich bei 3 Rennen doppelt schwer, da kommst du schon... Also genau so, nämlich die Linie entlang und dann waren sie nachher zu früh drüber, sind dann auch Letzter geworden, 0 Punkte. Das war jetzt wirklich schwierig. Wo, besonders geärgert hat er sich dann im zweiten Rennen, da war zwar auch ein schlechter Start, aber sind wirklich wieder gut nach vorne gefahren, wäre so ein Mittelplatz geworden, 6-7. Und das war wirklich, also hat diese auch im Nachhinein keiner, ich denke ja immer, Schiedsrichter erklären sowas nochmal oder so. Das haben sie auch früher mal gemacht beim CLGP. Also eine ganz komische Regelentscheidung. Also eigentlich haben die Dänen ihnen die Vorfahrt genommen. Die haben auch ein Penalty bekommen bei der zweiten Runde. Wie gesagt, die sagen so auf, grob geschätzt so auf dem sechsten Platz. Und dann haben sie so nach einigen Minuten nochmal, als ob der VAR da nochmal geguckt hätte, haben sie auch den Deutschen nochmal ein Penalty gegeben. Und sie sollten hinter die Dänen quasi sich zurückfallen lassen. Die Dänen war zu dem Zeitpunkt letzter und damit waren
Weil,
sie auch
warum? Letzter. Was für eine Begründung?
Ja, also im Endeffekt, erste war klar, da haben die Dänen ihren Penalty bekommen und mussten, waren schuld. Und bei der Tonnenrundung sind sie dann aber, also wenn du so diesen starken Anluver machst, da sind die Dänen ziemlich zur Seite gerutscht. Und in Lee war dann halt das deutsche Team. Und auf dem Foto sieht man, wie, dass es doch wirklich knapp wurde. Also, und das ist dann wieder diese Regel. Es wurde nicht erklärt. Ich kann es mir jetzt so erklären. Diese Regel 14, nämlich, von der wir eben sprachen. Nämlich, du musst auch als Wegerechtsboot musst du auch dem Ausweichpflichtigen die Möglichkeit geben zum Ausweichen. Es ist gab keinen Crash, aber offenbar war das so mehr oder weniger so gefährliches Spiel. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Also sind sich einfach viel zu nahe gekommen und das haben die Schiedsrichter wohl so bewertet, dass Deutschland den Dänen nicht ausreichend Platz gegeben hat zum Ausweichen. Und und das ist dann der Penalty ist dann einfach viel zu brutal, weil und sind da eben letzter geworden, damit war das Ding schon durch und dann kam dann
klar. Die waren lagen auf Rang 6 und mussten zurück auf den letzten, hinter den letzten?
Ja, weil die, also 6 ist ja mal ungefähr so in dem Rahmen, doch, die haben einen tollen Vorwind gefahren, haben oben richtig gefahren. Und bei diesem Manöver, das war nun auch echt mega unglücklich, weil die Dänen sind nicht ausgewichen, dadurch musste Deutschland in die Außenkurve, dadurch haben die Dänen bei der Runde und der Tonne haben die ganz viel Platz gelassen. Dann ist noch Frankreich und die Briten, glaube ich, innen durchgerutscht. Dadurch war das eh schon daneben, das Manöver. Das war aber eher einfach unglücklich, Pech, weil der Fehler ja eigentlich bei den Dänen lag. Und dann nochmal den Deutschen quasi den Penalty zu geben für Erik hat das ganz klar, und das macht er sonst selten, er beschwert sich nicht über Schiedsrichterentscheidungen. Das ist eine klare Fehlentscheidung genannt. Und ich habe mir das auch jetzt ein paar Mal vor und zurückgespult, das kann ich auch gar nicht so richtig glauben. Und naja, und da die Dänen eben dann bei diesem Tonnenmanöver von den Foils gefallen sind, sind die halt komplett zurückgefallen. Die waren vorher auch so Sechster, Siebter und sind dann eben auf dem letzten zurückgefallen. Und da der Penalty aber gegenüber den Dänen bestand, mussten sie halt hinter die Dänen zurück. Also das war mega unglücklich und damit war das Ding eigentlich durch.
Ist das so ein bisschen so, verstehe ich das richtig? Also die sind eigentlich bestraft worden, weil sie nicht ausgewichen sind, weil die Dänen eigentlich denen zu nahe kamen, obwohl die Dänen hätten ausweichen müssen. Ist das nicht so ein bisschen so wie, also fällt mir gerade so ein, so wie mit dieser Handregel beim Fußball, so habe ich jetzt, es wird gefordert, Hand ist halt Hand, dass man sagt, das kannst du nicht machen, weil dann schießen halt die Stürmer immer extra den Verteidigern den Ball an die Hand. Da kannst du auch mit spielen, wenn das so ist. Ne? Guck mal, fahren neben die, verlieren die Kontrolle, fahren knapp an denen vorbei und dann kriegen die schön Penalty rein. Weißt du, wenn es um irgendwie Punkteverluste geht oder so?
Ja, prinzipiell, wobei man, wenn man sich das Manöver von den Dänen anguckt, also die sind normal quasi an der, die sind, also erstens mussten sie den Deutschen ausweichen, sind dabei von den Foils irgendwie fast gefallen und haben dann den Penalty und dann mussten sie halt scharf anlufen, um die Lead-Tonne zu kommen. Und dabei gehen sie halt quasi auf die Foils, kommen aber so hoch auf die Foils, dass sie so zur Seite wegrutschen. Weißt du, wenn du kein Schwert im Wasser hast, dann rutscht du natürlich so. Und dabei ist quasi, sind sie so einen halben Meter zur Seite gerutscht und da waren dann halt die Deutschen. Ne? Wie willst du das als Steuermann jetzt auch, als Erik auch antizipieren, dass sie quasi die Dänen dabei einen Fehler machen, die Schiris entscheiden dann, okay, du musst antizipieren, dass die so einen Fehler machen und dann eben vielleicht auf dich draufrutschen, also dass der Platz einfach nicht ausreichend war, das ist wirklich auch gummimäßig und ja, also das hat schon einige, also langsam dieses CGP, je professioneller das wird, es gibt schon, wie eben auch gesagt, mit den Spaniern oder so, das System hat Schwächen, ist manchmal echt nicht gerecht. Wie gesagt, andererseits, jetzt bei einer normalen Regatta hätte es eine lange Protestverhandlung, dann wäre es kein Ergebnis gegeben, dann wäre es eine Wiedergutmachung gegeben. Das haben wir jetzt alles nicht, so können wir uns jetzt drüber aufregen. Aber so ein bisschen, klar, der Fußballvergleich muss da sein, besonders jetzt mit VAR. Das gucken sich die Schiedsrichter alle, die sitzen ja nicht vor Ort, die sitzen ja in England, in ihrem Häuschen, gucken auf die Live-Übertragung, beziehungsweise auf ihr Computertool, wo genau dann die Überlappungslinien und alles zu sehen sind. Also die haben da schon gute Vorgaben, nach denen sie entscheiden können. Aber ja, das klang jetzt schon wirklich mega ungerecht. Aber okay, das ist ja immer, wenn du gut segelst, machst einen guten Start, fährst vorne weg, dann hast du mit sowas alles gar nichts zu tun. Aber wenn es blöd kommt, war es so. Und ja, und man muss sagen, auch das letzte Rennen, die haben wirklich einen guten Start gefahren, sensationell, waren Erster. Aber auch das Rennen lief nicht gut. Also ehrlich gesagt, auch ja, wir waren nicht schnell genug, sind ja dann auch Vierter geworden. Also auch haben da auch ein Penalty gekriegt gegen die Australier, der allerdings wohl klar war an der Boundary. Also auch das Rennen lief jetzt nicht besonders gut. Aber man muss schon sagen, die waren jetzt nicht besonders gut in Form, was auch immer daran liegt. Kein Trainingstag, diesmal vorher auch wegen Sturm ausgefallen, ganz andere Konstellation mit dem Flügel und dann nur 5 Leuten sind sie, so sagte Erik das jedenfalls, noch gar nicht mit gesegelt oder ganz, wenn dann ganz wenig, dann kannst du dieses, fehlt dann wieder ein bisschen die Erfahrung und dann bist du auch nicht so schnell und kannst dich aus diesem ganzen Kram möglicherweise nicht raushalten. Also es spielt alles miteinander, aber unterm Strich große Enttäuschung auf jeden Fall, weil sie waren ja nun dran oben, jetzt sind sie, glaube ich, was sind sie in der Rang? Ist jetzt wieder Siebter. Aber ja, okay, das ist nicht mal die Hälfte. Waren jetzt 6 von 13 Events. Ja. Und generell spielen sie da mit und wissen, glaube ich, auch an. Und ich finde das immer cool, wie reflektiert dann auch solche Geschichten kommen und nichts gespielt. Wenn ich dann jetzt, wie gesagt, bei dem Amerikaner muss man sehen, was denkt der denn jetzt eigentlich wirklich? Und wieso sagt er nicht mal, dass er schuld ist? Und anstrengend, einige Charaktere, die jetzt ja auch dabei rauskommen, aber das ist, ich glaube, das deutsche Team ist da sehr gefestigt und kommt auf sowas auch, ja, ist immer noch auf einem guten Weg hier.
Ja, gucken wir mal, in 16 Tagen geht es schon weiter in Halifax.
Genau, Kanada.
Ja. Ja. Na gut, vielleicht, also lustig wird es sein, ich finde, es wäre jetzt mal Zeit, nicht nur, also die Deutschen, finde ich es kein Skandal, dass sie jetzt mal keine Punkte, die waren ja auf so einem guten Weg und so einen Einbruch hat man mal, glaube ich, auch auf so einem Weg, dass es immer noch aufwärts geht, ist, glaube ich, auch, es war jetzt denkbar unglücklich, aber gut, wenn dieser Penalty gewesen wäre, hätten sie auch ein paar Punkte gesammelt, also von daher halb so wild, wo der CLGP, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass jetzt das mit den Crashes ein bisschen, ich meine, das ist so eine Gratwanderung, ja, die, ich meine, auf ihrer eigenen Seite kommt schön, schlacht es natürlich aus, sagen, boah, der Crash irgendwie in Bildern, die ihr noch nie gesehen habt. Mhm. Klar, das bringt natürlich Reichweite und so, das brauchen die ja auch, aber das ist ein schmaler Grat, ne, weil das kann natürlich irgendwann passieren, und das hoffen wir mal nicht, dass mal richtig was passiert.
Ja, das ist das eine, das, genau. Ja. Das ist totales Drama, aber jetzt hat es ja auch schon einen massiven Impact, weil, guck mal, eigentlich sind es 13 Teams, das vergessen wir schon fast. Wir sind, glaube ich, immer zu 12, weil nach dem einen Crash die Neuseeländer immer noch nicht am Start sind. Ihr Schiff ist kaputt. Ist natürlich auch sportlich total traurig, und ich glaube, in Halifax ist das neue Boot dann wieder dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Events verpasst.
Ja, weil Helge fährt jetzt hoch.
Ja, genau. Also das hat ja eben auch dann sportlichen Impact, wo du dann alles nicht verstehst. Und wenn das ist, glaube ich, die Achillesferse, wenn das im Endeffekt dann auch nachher nicht rund ist, dass der Sieger gewinnt, wobei man jetzt sagen muss, okay, die Australier, die haben im letzten Lauf, sind es auch, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Hat man aber, guck mal, wenn die Amerikaner nicht diesen Crash gehabt hätten, dann wäre nämlich Australien gar nicht ins Finale gekommen, hätte auch nicht gewinnen können. Also so eng liegt das zusammen. Aber das ist dann, sind ja eigentlich die Geschichten, die der Sport dann manchmal schreibt, das ist
ja klar.
Aber du hast ja völlig recht, sobald da jetzt, diesmal ist jetzt kein Mensch zu Schade gekommen, die Verletzungen hatten wir ja auch schon alle, also da sind ja einige.
Sollte mal lieber wieder ein spektakulärer Wettkampf sein, als ein spektakulärer Crash, weil das haben wir jetzt genug gesehen.
Ja.
Und es ist eine Frage der Zeit, wenn das so weitergeht, dann ist es eine Frage der Zeit sein, bis, also ich hoffe nicht, aber Ja. Also es ist, ich meine, die, so, wir hatten, guck mal, Sassnitz war auch schon irgendwie, da fing es, kann ich mich erinnern, war auch ein Crash.
Stimmt, im Vorfeld auch,
ist auch was runtergekommen. Ja, gab schon üble Bilder. So. Und natürlich. Letztes Mal war es also da bei dem, wo war der dieser Crash, wo den ich weiß nicht mehr, Auckland war das.
Ja, genau. Ja, und das muss man schon sagen, das auf der einen Seite schlachten sie natürlich das aus, die Geschichten jetzt auch vom, aber es sind, glaube ich, jetzt seitdem eher sind 3 oder 4 Segler, die sind einfach nicht dabei, weil die sich verletzt haben. Ne? Also das ist jetzt, das Witzige bei den Franzosen ist jetzt auch ganz interessant, so ein Youngster, der Mod-Weltmeister vom vergangenen Jahr zum Einsatz gekommen als Flügeltrimmer-Position, weil sich nämlich vorher der britische Flügeltrimmer, der hat sich bei diesem Crash da in Auckland, was hat der sich denn? Der hat sich irgendwie Schulter verletzt. Der ist ja schon seit 2 Jahren nicht dabei. Dann hatten sie Glenn Ashby dabei, der immer so hin und her switcht, der Australier. Der hat sich dann beim letzten Event, der hat sich die Beine gebrochen. Und jetzt ist das quasi von dem Ersatzmann, dieser Enzo Belanger, der hatte jetzt dadurch die Möglichkeit, erstmalig Flügeltrimmer auf dem Boot zu fahren. Der fährt ja auch beim America's Cup der Franzosen da irgendwie mit. Also ein Youngster, der jetzt von der Ersatzbank da kommt, und die Franzosen waren zwar okay, aber jetzt aber auch nicht da, wo sie sich vielleicht vorne sein müssen. Aber man vergisst es manchmal, dass da tatsächlich einige Verletzungen dabei sind, die darf man jetzt auch alles nicht so hinnehmen. Also da müssen sie schon irgendwie was dran machen, dass das nicht ausufert.
Du, hoffen wir, dass jetzt mal ein bisschen anders läuft, nicht so viele Crashes geht.
Ja.
Und beim Thema Sicherheit auf See kommen wir kurz zu unserem Podcast-Partner Sikuma und dann sind wir wieder da.
Unser Podcast-Partner Sikuma feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sikuma, eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt. Seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht nur auf die Website www.sikuma.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
So, da sind wir wieder. Thema Sicherheit auf See. Ich hatte vorgestern ein Telefonat, da habe ich ja gestern diesen Artikel, die Zusammenfassung darüber geschrieben, Gespräch. Also manchmal kriegt man so dicke, also das ich erzähle mal kurz, worum es ging, die es noch nicht mitbekommen haben. Mich hat letzte Woche, alter Segelkumpel Timo, alter, so alt ist er gar nicht, der ist jung, Timo angeschrieben und hat ihm eine Nachricht von seinem Bruder geschickt, von Stefan, Timo Peters und Stefan Peters. Und Stefan Peters weiß ich, der Bruder, also ich kannte den noch nicht persönlich, der ist vor, ich glaube, 3 Jahren aufgebrochen, hat sich ein Boot gekauft und hat ein bisschen, erstmal ein halbes Jahr Mittelmeer, dann in die Karibik und dann zurück. Und Timo ist immer so lustig, der ist relativ ungebunden so und flexibel. Timo liegt in Lübeck und dann schreibt er mir immer sonntags morgens, ey, hast Bock, irgendwie 3 Tage segeln zu gehen? Ich wollte nach Bagenkop und dahin. Und ich so, Digga, ich muss morgen 7 in der Kita stehen. Ich habe Familie. Und das Letzte, was er gefragt hat, war, ob ich Lust hätte, nach Martinique zu fliegen und mit seinem Bruder das Schiff zu überführen. Die wollten zurück. ja, klar, ich fahr gleich los. Setz mich aufs Radfahrt zum Flughafen. Ich wusste also, dass der Bruder auf der Rücktour ist. Und dann schickte mir Timo einen Screenshot von dem Bruder, der in so eine Safety-Meldung an Freunde und Familie und andere Segler geschickt hat und geschrieben hat, dass die Segeljacht Pepper vor der marokkanischen Küste in Schwierigkeiten geraten ist. Und ich erzähle jetzt mal, was passiert. Ich habe mit ihm gesprochen. Es ging natürlich erstmal um Orcas, aber nicht nur. Und das finde ich echt hart. Also die Vorstellung allein, die sind nachts gesegelt von den Azoren, wollten nach Spanien, nach S, ich habe den Ort jetzt gerade nicht im Kopf, aber jedenfalls spanische Küste. Und fahren irgendwie auch unter Maschine 20 Seemeilen vor der marokkanischen Küste. Und er sagt, du kennst das ja, wenn man so Schläge, das kennst du auch, wenn man so bei Welle, wenn da richtig Welle ist, dass das Boot so schlägt. Mhm. Also mal ist es ein Schlag und mal sind es so zwei, wenn es so basch, basch, weißt du, wenn das so, je nachdem, nach Wellenamplitude und wo der Kran gerade irgendwie getroffen wird. Und er sagt, das waren aber viel mehr. Und auf einmal waren es irgendwie vier Schläge hintereinander, ganz doll. Und der Rudergänger, den du jetzt auch noch am Wochenende, hast du noch den Namen gehört, das können wir gleich auch, die Welt ist echt klein.
Stimmt, von Gary, ja.
Jerry, ja, Jerry hat, Stefan hat den Jerry genannt, du ja. Gary. Ja. Hat auch gemerkt, dass das im Ruder war, also dass da Druck drauf war, die hat das zum Teil losgelassen und das ging eine halbe Stunde und sie haben einen Orca gesehen neben dem Schiff, aber nur einen und so natürlich in der Nacht schwer zu sehen, meinte er, aber da war was und der Spuk dauerte eine halbe Stunde, also hat ein Orca Interaktion, sagen wir mal, Attacke ist immer so hart. Wir können auch Attacke sagen, ist doch scheißegal, aber ich bin jedenfalls hatten ein Zusammentreffen mit dem Orca, konnten aber weiterfahren, weil es fühlte sich alles ein bisschen schwammig an in der Ruderanlage, aber das Schiff war noch steuerfähig, es ging noch. Dann haben sie entschieden, dass sie nach Marokko fahren, nach Tanger, wie der Hanse Ade sagt, nach Tanger. Und sind weiter motort und auf einmal geht der Motor aus. Nach einer Weile, also nicht, ich weiß nicht direkt danach. Und denkst natürlich auch, scheiße, waren auch irgendwie so sehr zähe Bedingungen wohl, oder, also es war Wind von vorne, die mussten da irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, jedenfalls brauchten sie war der Motor schon irgendwie ganz die gute Wahl in der Situation. Dann hat Stefan den Motor wieder gestartet, der sprang sofort an, sobald sie angekuppelt haben, boom, wieder aus. Zweimal versucht und da war denen klar, da blockiert irgendwas. Da haben wir uns irgendeinen Tampen in die Leine gefahren oder irgendwas, weiß nicht, wenn da ein Orca vorher ist, da irgendwie was kaputt oder irgendwie, keine Ahnung. Entschieden, Segel zu setzen. Und dann meinte der, es war so viel Wind und auch von der Richtung passte das nicht. Also wir hätten nicht nach Tanger reinsegeln können. Haben gesagt, okay, dann segeln wir jetzt ein bisschen an der Küste lang und suchen uns irgendwo einen guten Platz zum Ankern, da in der Nähe. Und holen uns dann irgendwie morgen Hilfe bei Tagesanbruch, also wenn wieder Licht ist. Das haben sie aber auch nicht geschafft, weil auf einmal stand dieser Kahn, dann sind die echt in der Nacht in ein Fischernetz reingefahren, die da sehr, sehr schlecht wohl markiert sind. Die haben dann, als sie drin steckten und überhaupt nichts mehr ging, also da ging auch wirklich nichts mehr, also kein Motor, du kannst nicht mehr segeln, hängst im Fischernetz und dein Ruder ist nur noch halb lang. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann haben sie einen UKW-Notruf abgesetzt. Und der ging dann erst nach Spanien, von Spanien rüber nach Marokko. Und dann irgendwann hat sich die Marine bereit erklärt, einen Schlepp zu schicken. Das hat aber ewig gedauert. Und dann haben sie die geschleppt. Und er sagt, es war so, erst wollten sie nicht, er versucht nochmal zu starten, versucht nochmal zu segeln, versucht dies und versucht das. Also das war wohl mit der marokkanischen Marine jetzt auch nicht so, als ob die DGZS kommt. Sondern es war wohl ein bisschen, ich würde mal sagen, kapriziös. Dann haben die auch ewig lang mit irgendwie, der sagt, zum Teil sind wir 0,8 Knoten gefahren hinter denen her. Mussten wir mal aufpassen, dass das irgendwie mit dem Tampen dann wir den hinten nicht drauf treiben und sowas.
Aber warum also, so langsam? Lang habe ich auch nicht
keine, so keine Ahnung, keine also, Ahnung. Der hat gesagt, wüsste er nicht. Ja. Und dann wurden sie von einem anderen Boot übernommen, von einem kleineren und dann in den Hafen reingeschleppt, wo das Boot jetzt liegt, er ist zu Hause. Und das Boot wird jetzt rausgekrannt und repariert, weil die haben am nächsten Tag einen Taucher geschickt. Und die Bilder sind in dem Artikel auf Segelreporter zu sehen. Und ich habe diese Tauchsequenzen bekommen, die habe ich mit reingeschnitten in den Artikel. Mhm. Ja, Ruderhälfte weg und der Tampen ist ein ordentlicher Tampen, sag ich mal. Der hätte auf unseren Booten keine Verwendung. Aber was ich... Ich fand die Meldung natürlich total bemerkenswert. Also wenn jetzt irgendwie ein Orca ein Ruder abfrisst, das ist mittlerweile, vor 4 Jahren war das die Meldung überhaupt. Mhm. Jetzt fasst es mal irgendwie mit zusammen. Ich habe mit ihm gesprochen, weil ich dachte, vielleicht, wenn man mal so einen Zeugen hat, der das mal erlebt hat da mit so einem Orca, vielleicht hat der dann Tipps für andere, macht das vielleicht so und so und so. Und der meinte, I wish I knew. Also der sagt, ich wünschte, ich wüsste etwas. Aber nix, die haben Sand ins Wasser gestreut.
Das macht man doch auch gar nicht mehr, oder? Hatte ich das
gelesen? Nein, er sagt, die haben immer noch, sie ist immer noch, ja, nehmt Sand mit, das könnt ihr anschauen. Der sagt so, das ist völlig, völlig wirkungslos, sagt er, weil wenn du 5, 6, 7 Knoten fährst, der Sand ist sofort weg. Also du gibst den rein und der ist sofort weg. Also das kann diesen Orca gar nicht stören. Ist ja nicht so, dass du auf der Stelle stehst bei, weißt du, und der Sand so langsam um dich rum wabert. Und wenn da so Welle ist, kannst du dir vorstellen, gibst du einen Eimer Sand oder einen Sack Sand ins Wasser, der ist weg. Also das hat keine Wirkung. Und ich habe gesagt, gut, ich meine, und in Flachwasser fahren, 20 Seemeilen vor der marokkanischen Küste, wenn du noch so 180 Meter Wassertiefe hast, das ist jetzt auch, das dauert relativ lang, bis es da flacher wird. Keine Chance. Und sagt er, und schneller fahren, wir haben dann auch ein bisschen beschleunigt, aber er meinte, wenn so ein Orca dein Boot irgendwie mit deinem Boot was machen will, dann macht er das. Also dann ist es auch egal, wie schnell du fährst. Die sind auf jeden Fall schneller.
Stimmt, aber apropos Speed, das fand ich letztens, das ist relativ neu, dass empfohlen wird tatsächlich, also nicht zu stoppen, sondern Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das fand ich aber deshalb nicht ganz einleuchtend, also nicht, weil um den zu entkommen, weil das schaffst du nicht. Aber der Impact, der Schlag ist natürlich ist nicht so heftig, wenn du dich in Bewegung, als wenn du da jetzt einfach stehst und die knallen dagegen, sondern du hast ja eine gewisse Geschwindigkeit und die haben ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, dass sie dann eben, dass dieser Aufprall nicht so heftig
ist. Ja, wenn der Aufprall den Schaden verursacht, ja, kann man sich natürlich vorstellen, nimmt man so ein bisschen von der Energie des Aufpralls.
Ja, genau.
So aber die haben halt die Ruderblätter auch oft in der Schnauze und dann ist es scheißegal, ob du 5 oder 7 Knoten fährst. Weißt du, das
macht das.
Es gibt ja auch diese Schlag. Ich finde es mittlerweile sehr verwirrend, wenn ich jetzt aufschreiben müsste, was ist die aktuelle Empfehlung, wüsste ich es nicht, weil es gibt verschiedene aktuelle Empfehlungen. Es gibt ja auch immer noch, es steht immer noch diese Empfehlung, wo Leute, das ist auch widerlegt, Maschine aus, Segel runter, Ruder loslassen, einfach stehen bleiben.
Das ist, glaube ich, Quatsch.
Funktioniert auch nicht. Dann gibt es irgendeinen Meeresbiologen, der gesagt hat, da haben sie eine Zeit lang haben sie dem alle gefolgt, haben gesagt, ja, das ist super. Der gesagt hat, haut ab, ganz schnell, weil ihr verlasst dann dieses Jagdrevier. Die jagen in meinem Umkreis von so und so viel. Meilen oder 100 Metern und wenn ihr aus diesem Jagdrevier raus seid, dann lassen die euch in Ruhe. Hat mal geklappt, mal nicht. Also bisher ist immer, da habe ich mit dem Stefan noch drüber gesprochen, weil ich sage, diese Maßnahmen, die verändern sich auch ständig. Ich weiß, am Anfang haben sie immer in diesen Gruppen, ja, ich hatte weißes Antifouling, die sind noch reingeschwommen. Dann haben sie alle ihre Unterwasserschiffe weiß gemacht oder rot oder blau, was weiß ich. Es hat überhaupt nichts gemacht. Dann war es Sand, dann war es dies, dann war es das. Es ist traurig, es ist immer noch, aber es ist, und
hilft Stefan nur meint, noch,
ich dass... Ich hab keinen Rat.
Ja.
Und nee, muss ich sagen. Ich habe keinen Rat, sagt er. Also ich kann dir keinen Rat geben. Das Einzige, sagt er, im Vorfeld haben wir uns natürlich kundig gemacht um diese Problematik. Und er meinte, ich habe geguckt auch auf diesem Orca PT heißt das, diese Seite, wo du die Karte siehst, wo die gerade aktiv sind. Und wir hatten überlegt, fahren wir jetzt eher von Norden Gibraltar an, also von der portugiesischen Küste dicht unter Land, oder von Süden. Und im Süden waren fast keine Interaktionen. Die waren alle im Norden, deshalb haben wir den Süden genommen, sagte er. Jetzt würde ich sagen, naja gut, hätten wir mal den Norden genommen, sagte er, weil nächstes Mal würde ich vielleicht machen und dann im Flachwasser. Ja, das, man weiß es nicht. Also er hat einen Tipp, meinte er, einen einzigen Tipp habe ich. Guckt, dass ihr da tagsüber durchfahrt, wenn ihr was seht und nicht nachts, weil das ist richtig scheiße gewesen. Also dann siehst du, wenn diese Fischernetze da nicht sind und sowas, also wenn du dann die Fischernetze nicht mal siehst, das ist richtig doof. Das wäre der einzige Tipp, den er hätte. Und ansonsten sagt er, weiß er nicht, was ich anders gemacht hätte. Keine Ahnung.
Musst du einfach mal die Facebook-Kommentare lesen, dann weißt du, was, was man mal entnehmend ist das Stichwort.
Oh, ich habe, darf ich noch kurz was zu Facebook?
Ja.
Ist ja auch eine mega Sorge. Letzte Woche habe ich so viel Spaß gehabt mit einem Kommentar. Ich hatte über den Wahl geschrieben. Also ich werde jetzt nie wieder was über den Wahl sagen, aber das eine muss ich, das ist eine sehr lustige Anekdote.
Ich habe heute gelesen, der lebt, das ist doch der Falsche. Muss ich dir gleich noch schicken. Ich habe irgendwie hat
ja, das, war ja der, das war ja der das, Kommentar. Das war ja der Kommentar. Ja, okay. Und erst kam, ich würde es mal aus meiner Perspektive sagen, die vernünftigen Leute, die es einschätzen können, vielleicht auch mal anderer Meinung sind, aber vernünftige Menschen, die, wo man das Gefühl hat, wenn die schreiben, die waren auch in der Schule und die kennen auch so ein paar Zusammenhänge. Dann hat sich das verteilt in komische Gruppen, wo man denkt so, ja, das ist jetzt, jetzt wird gerade, die Aussage wird gerade schwierig, weil dann wurde auch, das merkst du dann, wenn der Wahl nicht mehr Wahl genannt wird, sondern Timmy oder Hope, meistens Hope, und irgendwelche Namen von Leuten, die was gesagt haben, was ja stimmen muss, Namen, die ich noch nie gehört habe, also, und, und dann kam, dann war das schon fast, wir hatten ja auch ein unglaublicher Traffic auf diesen natürlich. Ich habe echt Angst gekriegt. Ja. Weil dieser, ich meine, wir haben schon, muss man dazu sagen, wir haben schon überlegt, vielleicht machen wir einfach Wahlreporte. Weißt du, dann postest du einfach doch was und dann, weil es gibt welche, die sich mit diesem Wahl gerade wahnsinnig frisch machen. Das muss man auch mal so sagen.
Ne? Wir hatten auch einen Ohrwurm, ne? Mit Sprengt den Wahl. Das ploppte bei mir andauernd auf.
Oh, schönes Lied, Sprengt den Wahl.
Mach den auf, jetzt habe ich gleich wieder
ich Ohrwurm. Und dann sahst du, das wurde dann irgendwo geteilt in irgendwelchen Foren, Gruppen und die Leute wurden immer wilder. Mhm. Dann schrieb, ich suche den gerade, dann war irgendwie zwei Tage Ruhe und dann kam das hier. Victoria hat gesagt. Ich übersetze es, weil sie hat mit der Orthographie so ein paar Schwierigkeiten. Also sie kann jetzt nicht alle, also das ist dann DAA, also man kann es über. Ich sage eindeutig, dass der Wal Timmy nicht tot ist, weil das Tier, nochmal zur Erinnerung, es ist auf Arnold gestrandet, das Tier, das in der Nordsee gestrandet ist, kein Wal ist. Sondern eindeutig eine Gary, eine seltene Meeresschnecke, das ist kein Wal. Timmy ist Wal. Und er ist bereits schon in der Arktis angekommen bei seiner Familie.
Eine Meeresschnecke, ach, weil er so geringelt aufgebläht aussah oder was? Oder wie so eine Meeresschnecke?
Ich habe keine Ahnung, wie die auf die Idee kommt, dass es Gary eine Meeresschnecke ist. Ich habe dann gesagt, ich habe wirklich mit einer Geduld kommentiert. Ich habe gedacht, den kommentiere ich so. Soll ich mal einen Kommentar vorlesen? Es hat übrigens was gebracht, glaube ich. Ich habe geschrieben, ja, davon gehen viele Experten mittlerweile aus. Es ist kein Wal auf Anholt in der Nordsee. Es ist eine Schnecke. Unsere bisherigen Recherchen waren offenbar falsch, jetzt, wo sie das aufklären. Informieren Sie bitte Ihre Gruppen darüber. Sie dürfen es auch gerne verlinken. Danke für Ihre Einblicke. Da der Traffic dann noch wieder hochging, glaube ich, dass das TikTok das jetzt weiß, dass es eine Schnecke ist. Und Segelreporter hat es aufgedeckt.
Ich habe mir nur gedacht, ich war ja noch mal im gleichen Rahmen.
Sag nicht Wahl, du darfst alles sagen, sag nicht mehr Wahl.
Ich war ja in Kerteminde segeln und habe dann mal kurz so die Locals gefragt, was die denn von unserem deutschen Wahl, darf ich jetzt nicht sagen, von unserer deutschen Meeresschnecke da irgendwie halten und die haben einfach nur die Augen verdreht. Also, ja, okay, aber das Thema hatten wir jetzt ja im Grunde auch. Es ist schon eine komische Geschichte und es läuft ja immer. Jetzt, was war denn jetzt irgendwie? Achso, jetzt sind die Dänen aber schuld, weil die den halt nicht sofort obduziert haben. Die haben ihn einfach verspeisen. Da verrotten lassen. Und ganz schön fand ich aufpassen, weil der ja explodiert und dann die ganzen Fleischstückchen einen erschlagen können. Gerade auf Anholt muss ich ja dann immer dran denken, ich meine, das ist ja nun das Segel-Eldorado, wo man ja eigentlich gerne mal irgendwie hin möchte. Also ich habe da noch gar nichts von gehört, aber ich habe auch gar nicht.
Da würde ich dies ja nicht hinsegeln.
Segelt da keiner mehr hin? Vielleicht kriegst du da
Obwohl, eigentlich muss man sagen, das habe ich früher auf unseren ausgedehnten Ostsee-Filmtouren immer mit Jochen besprochen. Da habe ich immer gesagt, so, weißt du, wenn es so richtig gekachelt hat oder so, ich sage, ja, weißt du, Jochen, wenn es jetzt zu Ende geht, wäre es auch okay. Weil Nein, mir geht es immer um den Nachruf. Weißt du, wenn du so in 10 Jahren trifft sich Carsten und Miku und dann sagen wir, wie geht's mit Stefan? Ach, hast du nicht gehört? Weißt du, wenn man dann, wenn das heißt, ja, der ist irgendwie die Treppe runtergefallen, hat sich Kopf aufgeschlagen, das ist ja richtig doof. Aber wenn man dann sagt, der ist wirklich von einem geplatzten Wal auf den Boden geschlagen worden. Ja, weißt du, dann hast du mich so einen spektakulären Abgang.
Das ist so schon recht. Und gerade dann auch auf Anholt, da muss ich, das können wir auch in unserem Podcast mit Jan van der Bank besprechen, weil sein Krimi, die Farbe der See, die spielt ja auch da in
Krimi und
um Anholt. Krimi, genau. Und wenn die Farbe, der konnte ja immer da seine Hauptfigur, die kann ja irgendwie das Wasser lesen und so. Und wenn, vielleicht hat sich das jetzt da sogar ein bisschen verändert. Also müssen wir ihn mal als Spezialisten gucken.
Ja.
Fragen, ey, was dir die Meeresschnecke.
Liebe Hörer, wir reden nicht über Anholt Wale macht. Bei diesem Podcast. Wir reden nicht über Wale. Ihr könnt zu Hause bleiben. Bleibt zu Hause, guckt TikTok. Alle Wahlretter der Welt. Weißt du, ich bin schon.
Ja,
wie gesagt, ich gucke mich immer erst um, wenn ich mich jetzt an den Strand lege, nicht, dass mich dann einer rettet. Ja, aber wir kommen einmal zum Meeressäuger noch.
Ja. An
dem Tag, als der Stefan, das war echt ein tolles Gespräch mit dem.
Mhm.
Und irgendwie, ich fand auch noch abschließend, fand ich es bemerkenswert, ich habe gesagt, hast du für ein Pech gehabt? Er sagte, nee, ich habe eigentlich Glück gehabt. Es hätte auch viel schlimmer kommen können. Und der erzählt von so einer Chatgruppe, in der er gerade ist, da kriegen gerade ordentlich Leute auf dem Atlantik mit Machtsbrauch und sowas, da ist richtig was los draußen. Ja. Passt auch rein. Achso, an dem gleichen Tag übrigens, hast du darüber geschrieben, ist ja, ich glaube, 10, 12 Stunden vor dem im gleichen Seegebiet ein Katamaran gefunden worden, die haben Notruf abgesetzt, ne, und sind, ja genau, das waren auch Orcas. Das Boot ist gefunden worden, Kat verlassen, die Rettungsinsel aufgepumpt, auch niemand drin. Die sind aber nach 4 Tagen aufgegriffen worden. Es gab so ein Medi Relay und irgendein Handelsschiff hat sie dann aufgegabelt.
Ja, die sind in Stingy gestiegen, ne? Und wir hatten das,
genau
als wir es geschrieben hatten, war das noch nicht klar, ob die gefunden werden. Aber die
waren so, glaube ich, so 30, 40 Seemeilen südlich, also die Küste runter, so würde ich mal sagen, ungefähr 30, 40 Seemeilen entfernt von Tanga, also die waren auch schon nicht mehr nah dran da oben.
Ja, fragt man natürlich wieder, warum steigen sie ins Dingy, wenn das Ding schwamm ja noch irgendwie, aber egal.
Gehört. Das war auch ganz schwer, das rauszukriegen, dass die gefunden wurden, also das wird gerade, keine Ahnung, was da los ist.
Aber es war auf jeden
Fall. Und heute, ganz mysteriös, jetzt ganz frisch, gibt es einen Fall, wo eine Seglerin behauptet, dass sie von Orcas das Ruder abgebissen gekriegt haben. Und zwar jetzt kommt's auf dem Weg von Bermuda auf die Azoren. 900 Meilen entfernt von Bermuda. Also jetzt sind wir ja nicht mehr hier in Gibraltar, sondern sind wir schon auf dem Weg nach Amerika rüber. Also ganz anderes Seegebiet, weit, weit weg. Wenn sich das bewahrheitet, dann, wie gesagt, dann haben die wahrscheinlich jetzt Mobilfunkverträge und sprechen sich ab oder muss allerdings dazu mit aller Vorsicht genießen, gibt es da nichts. Also ich hänge da ein bisschen dran, jetzt zu gucken, ob man da noch mehr erfährt.
Ja.
Die haben Autopilotenausfall gehabt und irgendwie was gemerkt im Boot, konnten aber noch steuern, sind bis nach Horta auf die Azoren. Mhm. Haben da das Ganze inspiziert und die Fotos von dem kaputten Ruder, was zur Hälfte weg war, nach Kaschkais geschickt, in die Werft, wo sie repariert werden sollen. Und die sind natürlich im Epizentrum des Orcas. Die haben gesagt, du, das waren Orcas, das sieht man. Okay. Das sieht so aus wie von Orcas. Also die sind sich relativ sicher. Die haben aber kein Tier gesehen, nichts. Keine Orcas gesehen. Und also als das passiert ist, gab es aber auch schon, dass Leute nichts gesehen haben, trotzdem das Ruder weg war. Kann man sagen, vielleicht war es ein Container, kann gewesen sein. Ich meine, dagegen spricht allerdings, dass die den ganzen Rumpf inspiziert haben. Die haben weder am Kiel noch am Rumpf irgendeinen Kratzer. Aber gut, wenn das seitlich eintrifft, man wird es vielleicht nie rausfinden. Allerdings, also man wird es nur rausfinden, wenn da nochmal was passiert, was ich nicht
hoffe. Ich habe mich da ja auch heute irgendwie eingelesen, wollte das eigentlich noch, krass, was ist das denn? Weil die Nachricht ist ja nicht Orca-Angriff, weil das ist jetzt wirklich tatsächlich jetzt oft und langsam hängt es einem
auf. Aber gut, ist in dieser Orca-Gruppe, haben die das,
genau. Ja, genau. Das Neue war wirklich das, wo du sagst, dass es eben im anderen Seegebiet ist. Und da geht es natürlich dann auch los bei den Kommenden. Jetzt, dann wird dann, oh, jetzt ist es endlich passiert. Hätte man nicht früher, als es nur zwei, drei Orcas waren, die Ruder, hätte man die nicht früher entnehmen müssen. Und jetzt ist es eben soweit. Dass ich fand aber auch diese Meldung jetzt auch schon durchaus mit Fragezeichen behaftet, ob das denn wirklich so ist. Da war so einiges und so ein bisschen, wo ich auch gesagt habe, nee, schreibe ich jetzt irgendwie lieber nicht. Da muss man nochmal gucken, was da recherchiert wird, weil.
Also die Faktenlage ist weit davon entfernt, genau zu schreiben, Orca bei Bermuda frisst Ruder.
Es gibt Videos und
Bei Bermuda.
Ruder, genau, sehr schön. Aber das wäre natürlich, also wenn das, ja klar, muss man schon sagen. Ich meine, bisher reden wir da immer über ein isoliertes Seegebiet, wenn das jetzt nicht wirklich rumspricht in dem Sinne unter den Orcas, aber dann wäre das natürlich nicht so schön. Ob es aber wirklich so war. Wurde da schon gemutet, dass die Thunfische, die hätten sich jetzt auch langsam da in die Richtung so bewegt. Aber das war bis jetzt noch nicht bekannt. Und naja, warten wir mal ab, was damit passiert. Was da eigentlich hintersteckt, das müssen wir noch mal verfolgen. Ja.
Es gibt so viele, viele Sachen gerade, finde ich.
Ja.
Ich musste mal morgen recherchieren, weil wir kommen mal zu den Themen, die uns so noch bewegt haben oder einen noch verfolgen. Wirklich, liebe Hörer, einen Kurzdurchlauf.
Wir sind schon lang wieder, oder?
Ein Stündchen haben wir jetzt. Ist ja alles gut. Okay. Wir wollen letzte Woche nicht toppen damit mit Jan. Da haben wir lange, lange gequatscht. Das Gespräch mit Jan war auch super. Übrigens nochmal an die Hörer, die vermuten, das ist ja alles bezahlt. Ja, das ist bezahlt, also Orca unterstützt uns, aber Jan kriegt kein Geld.
Damit sie wieder bei der Navigationssoftware,
muss. Ja, ganz kurz, ich wollte es noch einmal richtig stellen, weil es wurde gesagt, ihr seid ja abhängig, nein, null. Und ihr könnt euch die Folgen auch anhören, da wird auch sehr kritisch mit umgegangen, mit den Punkten, mit denen man kritisch umgeht. Und also es ist nicht so, dass wir sind inhaltlich völlig frei und das handeln wir auch so. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil es nicht schon wieder schreibt dir nur, dass alles super ist. Nee, haben wir auch gar nicht gemacht. Das stimmt gar nicht. Egal. Ich habe, wo ich jetzt wieder ran muss, nochmal, ist an diese Lynette Hooker. Das ist die vermisste Seglerin auf den Bahamas. Das habe ich jetzt irgendwie vorhin. Ich habe immer so Suchaufträge und dann kommt jetzt wieder reingespült. Ganz kurz, also wahrscheinlich haben es die Hörer und Leser verfolgt. Da ist eine Frau mit ihrem Mann im Dinghy auf den Bahamas zu ihrem Segelboot zurück, ist über Bord gegangen, ist vermisst und seitdem ist sie weg. Und da gibt es sehr viele, ich fasse das ganz gut, sehr viele Ungereimtheiten, auch mit dem Mann, auch vorher schon und irgendwelche Nachrichten und die hatten kein gutes Verhältnis und Blabla, und der Mann hat sich ganz komisch verhalten danach. Dann hat die Polizei den festgenommen, weil die vermuten, also sie hätte den beim Überbordgehen hätte sie den Notaus mitgenommen, wo man sagt, so, das ist komisch, die saß, glaube ich, gar nicht an dem Motor hinten. Die saß wohl vorne. Und deshalb hätte er nicht hinterherfahren können und der wäre dann zum Boot gerudert und dann an Land und dann so. Also der hat sie auch gar nicht. Jetzt gab es so eine Aussage von irgendjemandem, der hat überhaupt nicht gesucht. Also der hat doch die nächsten letzten Tage, der hat nur so am Boot gesessen, die sollen die suchen. Was auch irgendwie komisch ist. Dann wurde er von der Polizei verhaftet. Dann musste innerhalb von das sind so diese juristischen Feinheiten da in den USA. Musste innerhalb von einer bestimmten Frist eine Mordanklage erhalten, damit sie den in Haft behalten konnten. Das haben sie nicht hingekriegt. Dann ist er wieder freigelassen worden. Dann wollte er die Bahamas verlassen. Und dann gab es die US-Behörden nannten es eine komplexe Überwachungs- und Abfangoption. Dann haben sie den hochgenommen. Jetzt sind wohl Taucher da und fangen jetzt an zu tauchen. Die haben wohl scheinbar irgendeine Vermutung, wie diese Frau irgendwie auf dem Meeresgrund liegt. Also da muss ich auch noch mal ran. Das ist eine ganz komische Geschichte. Das sind so Geschichten, die einen nicht loslassen. Akoa, da kann ich bald auch mal wieder was drüber machen. Das wird auch immer lustiger.
Die
Yacht in Mallorca.
Herrlich.
Ja, da kommt noch mal was. Ja,
mit den Reichsbürgern, darf man das, war das nicht irgendwie was?
Stichwort? Reichsbürger. Ja, genau.
Ja, egal. Das ist ja auch sehr spooky hier. Sehr schön.
Ja, was hat dich so? Also, ich habe noch ganz viele Fälle, die mich anzubewegen. Was war bei dir noch so? Was war
Ja,
bei dir noch so los?
ich war ganz interessiert gestern, ploppten, nee, war das vorgestern? Ich glaube, vorgestern fing die Akkad-Weltmeister, nee,
Ja,
Europameisterschaft
der
an. Und
Biegemast.
genau, und da waren ganz komische Fotos ploppten auf und dann, was ist das denn? Ah, das kennt man doch irgendwo her. Und ja, und das ist jetzt tatsächlich, da diskutieren schon einige drüber. Hintergrund, also man sah jetzt im Grunde Akkad, muss man sagen, ist ja interessanterweise, ich habe die zum ersten Mal so richtig live. Ich habe ja eben von Käthe Minde erzählt, dann wäre eine Contender-Regatta und zwar mit den Akkads auf der Bahn. Das ist, ich habe immer mal viel drüber geschrieben, damals, als das Boot auch im America's Cup eine Rolle spielte, weil alle America's Cupper früher haben die Match Race geübt. Dann wurde plötzlich auf Katamaranen gesegelt. Dann hat nämlich der zehnfache Weltmeister Glenn Ashby, haben wir eben schon drüber
Ja.
erzählt. Der hat dann sein Team, er war ja erst bei BMW Oracle und nachher war er dann bei Team New Zealand, hatte seine Skipper und Trimmer und Steuerleute gesagt, ey, ihr müsst alle Akkad sehen, um das irgendwie zu lernen. Und da war das Boot plötzlich irgendwie im Fokus, weil es dann auch parallel dazu auch die Motten fing an zu fliegen, zu foilen, die America's Cupper und naja, und diese Akkads eben auch. Und ich habe die jetzt. Wie gesagt, man hat ja immer nur sieht die Fotos, wie die dann auch fliegen, sich aus dem Wasser heben, aber auch Einmann-Trapez, also im Grunde wie ein Contender, nur dass er einfach doppelt so schnell ist. Und ich habe sie immer nur gehört, nur summte so. Du kriegst dann ja auch Angst, irgendwie, weil du die auf der Bahn gar nicht siehst. Wann weichst du denen denn aus? Oder da habt gar keine Chance. Naja, da habe ich sie jedenfalls gesehen. Die haben auch inzwischen Foils drunter. So, und das war natürlich auch die große Innovation für den gesamten Segelsport. Also gehören mit zu den Pionieren des Foilings, Akkad und eben Mod. Naja, und die neueste Errungenschaft, und deshalb weiß ich nicht, ob das auch eine Bedeutung so weitreichend haben wird wie die Foils, ist eben so ein total verbogener Mast. Und ja, einige haben auch schon direkt kommentiert, und das habe ich dann auch natürlich die Parallelen sofort gesehen zu den DN-Eisschlitten, die sehen auch so komisch aus. Also das ist quasi gerader Mast, der biegt dann in der Mitte komplett zur Seite, als ob er gar keine Saarlinge hätte. Und was soll denn das? Man denkt
Wie war deine Variante damals?
ja, nee, die hat ja auch Saarlinge. Aber du hast recht, wenn die eine Saarlinge dann fehlte, dann ist ja tatsächlich, ist das ja auch na, wie so ein Laternenmast ja irgendwie. Aber die Versuche sind, das sind eben Kohlefaserteile, die versuchen das bewusst zu machen. Und dieser Micha Heemskerk, das ist ein ganz bekannter Name, auch im Acker, der hat auch schon zweimal Weltmeister ge geworden. Und naja, und ist aber eher so Entwickler, Holländer. Und naja, und der hat sich das jetzt irgendwie mit seinem Kollegen von DNA Performance ausgedacht und hat versucht, das kontrolliert zur Seite biegen zu lassen. Und die Idee dahinter, zumindest habe ich mir das immer mal versucht, oder ich habe es mir erklären lassen, damals bei dem Eissegeln, weil das da genauso aussieht, aber die Eissegler sind ja eigentlich mit ihren naja, dreieckigen Dacron-Segeln ja eher Low-Tech angehaucht. So kommt es ebenfalls von der Außenwirkung rüber. Aber die Idee, oder irgendwann sind die mal drauf gekommen, dass das einfach schneller ist. Wenn der Mast zur Seite biegt, dann verlierst du so den Druck aus dem Segel, so habe ich es mir erklären lassen. Normalerweise öffnest du ja das Achterleg mit dem sogenannten Twist, wenn zu viel Druck im Segel ist, oder du biegst den Mast über einen Niederholer oder ja auch teilweise bei den Katamaranen ganz toll über die Cunningham, sodass das Achterleg sich öffnet und da der Druck rausgeht bei zu viel Wind halt. Und bei denen funktioniert das eben so: der Mast geht zur Seite, dadurch wird das Profil auch hat weniger Druck, aber der Vorteil jetzt im Vergleich zum normalen Twist, das ist, wenn man von vorne drauf guckt, wird das gesamte Profil ist das schmaler und bei höheren Geschwindigkeiten willst du eben, wie gesagt, von vorne gesehen ein schmales Profil haben und nicht ein breites, weil ein breites hat mehr Windwiderstand bei den hohen Geschwindigkeiten und du willst eigentlich ein schmales, also das haben, und damit du eben weniger Widerstand hast. Insofern, wenn man jetzt überlegt, was hat das für eine Auswirkung auf den Segelsport, ich glaube nicht, dass Fahrtensegler bald alle damit rumfahren, weil sie einfach nicht so schnell sind. Aber eben bei diesen
Also das haben wir noch nicht segeln sehen.
Ja, okay. Aber ich glaube, wir reden da über Geschwindigkeiten. Die sind so bei 35 Knoten. Und er hat auch noch nicht bewiesen, ich habe jetzt mir gerade nochmal die aktuelle Ergebnisliste angeguckt, von insgesamt 36 Booten ist er jetzt beste Platzierung, war man Elfter. Also richtig scheint es noch nicht zu funktionieren, aber ich glaube, der wäre nicht zu Euro gefahren, wenn es gar keine Perspektive sähe. Also da kann man nochmal sich mit beschäftigen oder mal gucken, wo die Entwicklung dahin geht. Vielleicht ist das der neueste Schrei bald. Und also auf jeden Fall mega spannend, dass im traditionellen Segelsport technisch eben durchaus noch einige Sachen sich Gedanken machen und dann auch irgendwie nochmal.
Müssen wir mal muss ich mal mit Sven Kraja drüber sprechen. Hallo Sven, der hört wahrscheinlich. Ja. Ne? Svenny kommt, die Hörer kennen den ja schon. Also auch aus unserem Podcast, der wird ja öfter mal zitiert. Svenny, habt ihr heute gesehen, der kommt nach Kiel zum Podcast mit Gitter.
Die kommt. Ach geil. Ja, du musst erklären. Ja. Das ist ja der große Landsegel-Europameister und
Weltmeister war er schon.
Weltmeister, Europameister, ja. Genau, alles einer der schnellsten. Genau. Schnellsten Segler von Deutschland, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also da seit Jahren an der Weltspitze.
Ja, perfekt.
Ich hatte noch, kanntest du das Amfer-System? War dir das
ein Begriff? Habe ich nicht von gehört.
Ja. Ich meine, ich habe mich dann gefragt, ist das in Zeiten, ich kann mal erzählen, warum, wir switchen jetzt durch die Themen rüber. Ist es im Nordpazifik, ich glaube, 500 Meilen so von Oregon entfernt von der Küste. Ein Segler mit 29 Fuß, ist ja auch jetzt nicht so richtig groß im Nordpazifik. Mhm. Mastbruch, Maschinenausfall und er an der Schulter verletzt, war 74 Jahre alt und der ist gerettet worden von einem so einem Luxuskreuzer, also wirklich Lux, ich habe mir das angeguckt, Silver Seas.
Ja.
Die machen wirklich so, also es kostet, sind kleine, es sind jetzt nicht so AIDA-Brocken, sondern so kleinere Schiffchen. Aber Umsatz wahrscheinlich ähnlich auf so einem Schiff wie mit den 4000, weil die Leute, die da teilnehmen auf den Reisen, die zahlen schon ordentlich. Also es ist richtig, wirklich Luxus, muss man sagen.
Je kleiner, je
Luxus. Die haben den aufgegabelt, was ja schon mal so, dass so ein Kreuzfahrtschiff so ein Segler rettet. Okay, auf hoher See. Komfort ist aber auch natürlich jetzt nicht alltäglich. Aber im Zuge der Recherche habe ich dann gelesen, dass das dieses System Amfer, das heißt Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System, zu Deutsch kann man sagen so automatisiertes gegenseitiges Schiffsrettungssystem. Das ist 1958 nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, als immer mehr Schiffe unterwegs sind, entwickelt worden. Von der Coast Guard, von der US Coast Guard. Und zwar geben die ganzen Schiffe, Reedereien freiwillig Position, Kurs, Geschwindigkeit und sowas durch. Damit in so einem Fall, wenn jemand 500 Seemeilen vor der Küste, da kommt kein Rettungsheli mehr hin, da kommt kein Retter erstmal dran, dass die sofort innerhalb von Minuten sehen, wer ist in diesem Seegebiet, wer fährt da eigentlich lang. Und das war in dem Fall so ein Kreuzfahrtschiff. Da ich dachte, ach guck, eigentlich, dass das in Zeiten von AIS immer noch benutzt wird.
Stimmt, ja.
Weil eigentlich siehst es ja, aber es hat sich bis heute gehalten und die haben den auch gerettet. Schiff wurde aufgegeben, klar, nimmst du so ein Schiff nicht mit dann. Aber das, die Zahl fand ich, diese schiere Zahl fand ich bemerkenswert, dass dieses Amfer, also die USCG, also die US Coast Guard Küstenwache, hat gesagt, die haben eine Hebung, also die haben, die zählen das natürlich, das hätte zur Rettung von weit über 200.000 Menschen beigetragen auf See.
Ach krass.
In 70 Jahren. 200.000.
Nicht schlecht.
Ne? Finde ich schon unfassbar. Ja. Also da hätte ich jetzt gedacht, 2.000 hätte ich gesagt, wow. Aber 20.000 hätte ich gesagt, ey, stimmt das? Aber 200.000? Nee, ist so.
Ich fand ja ganz spannend bei der Geschichte noch irgendwie so ein Sidekick irgendwie, das war ein Kreuzfahrtschiff und zwischendurch muss der Kapitän wohl gesagt haben, ey Leute, nicht alle da gucken, ne? Also sind wohl alle dann so auf die Seite und haben sich wie so rausgelehnt oder weiß ich nicht, natürlich. Das Impact, wenn die Leute da alle hingehen, hat er gesagt, ey Leute, schön mal in den Kabinen bleiben und dass unsere Stabilisatoren haben dann ein Problem mit. Und irgendeiner kommentierte dann in der Zeitung, ja, die, also einer von den Passagieren, ja, die Doofen, die dann wirklich in die Kabinen gegangen sind, die haben den spannendsten Moment dieser Kreuzfahrt.
Ja, genau.
Ich sehe mir dann alle an der Reling irgendwie hängen und dann, oh, jetzt kippt die Kiste irgendwie um. So ganz so schlimm wird es nicht gewesen sein.
Aber hätte ich mal auf einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin machte der Zug eine Vollbremsung. Ich dachte schon, oh je, auf freier Strecke Vollbremsung ist meistens richtig, richtig schlechtes Zeichen. Es ist aber zum Glück kein Mensch zu Schaden gekommen, sondern also wir standen und dann hieß der Triebwagen, wir hätten etwas getroffen, der Triebwagen wäre kaputt, es müsste ein neuer Zug besorgt werden, der würde aufs Nebengleis fahren, dann könnten wir umsteigen. Das Ganze hat natürlich 2 Stunden gedauert auf dem ICE. Hm. Dann sind wir umgestiegen und dann fuhr dieser, haben die so Brücken gebaut und sowas mit Licht und das war alles so ganz, so dann waren wir im neuen ICE Richtung Berlin, dann fuhr der so langsam an und dann begrüßte uns der Zug schon und sagte, ja, jetzt kann ich Ihnen auch einen Grund verraten, Ihr Zug hat hier war eine Treibjagd und ein kapitaler Zwölfenderhirsch ist in diesen Zug mit dem Zug kollidiert und der steckt noch vorne in der Nase.
Oh, Scheiße.
Gucken Sie mal nicht hin, das sieht übel aus. Alle rüber auf die Seite. Kann man noch googeln. Hirsch ICE-Unfall Berlin-Hamburg, sieht man noch, wie Calimero in so einem Ei steckt er da drin. Oh, aber da hat er auch gesagt, bitte, das sieht nicht gut aus, gucken Sie nicht. Alle sind auf die Seite rüber. Kann ich mal gucken. Okay. Sagt am besten, wie das passiert ist.
Ah, herrlich.
Carsten, hast du noch eine Geschichte oder war es das?
Nee, also ich glaube,
jetzt eine. Wir haben viele Geschichten, aber ja, ach so, ja. Wer jetzt noch mehr Geschichten weiß, www.seelreporter.com. Genau, und richtig Spaß macht das mit, wenn ihr ein uns unterstützendes Abo abschließt.
Genau.
Oder?
Ja, ne? Genau.
Ja, mit Abo noch mehr Spaß. Das ist wie mit Boden, ja, guck mal, wir haben mit dem Suppen angefangen. Suppen ist schön auf dem Wasser, aber mit Segel ist noch schöner auf dem Wasser. Mit Abo ist noch schöner auf Segelreporter.
Richtig, genau.
Wir freuen uns aber, euch kostenfrei ohne Abo in nochmal 22.06. 18 Uhr Kiel.
Ja.
Kommt alle vorbei. Nee, nicht alle, sonst kommt jeder Zehnte. Nee, auch nicht, ist auch so viel. Kommt viele vorbei. Doch, kommt einfach alle vorbei. Wir kriegen ja schon unter. Ich bringe morgen das Equipment hin. Bau schon mal auf. So früh vorher. Aber weil, und denkt dran, wenn ihr kommt, ist es Kieler Woche. Ihr könnt nicht am Haus parken. Ihr müsst andere Verkehrsmittel nehmen.
Stimmt, ne? Genau. Das
ist schon der erste. Mitten zur Kieler Woche sind wir im Epizentrum der Kieler Woche mit unserem Podcast.
Stimmt. Und Jan kommt wahrscheinlich gerade von der Aalregatta, die er im letzten Jahr gewonnen hat mit seinem
Schiff. Dann riecht er noch ein bisschen streng, ne?
vom Champagner.
Der segelt aber auch mit Contender gegen dich. Der ist dann Konkurrent am nächsten
Tag. Ja, stimmt. Ab Donnerstag segeln wir gegeneinander, dann Contender. Der ist auch wieder eingestiegen. Ich glaube nicht. Ja, also ich glaube, er will sogar die WM segeln. Also, ja, werden wir mal fragen. Der war ja früher Weltmeister und ja, der ist auf ganz.
Kassi, füll den ab an dem Abend, dass der richtig verkatert ist. Füll den richtig ab an dem Abend. Guti, es wird nicht besser. Schönen Abend, Tisch, bis bald. Bis nächste Woche haben wir Regatta-Spezial mit Miku am Start, glaube ich. Ne?
Genau. Oh ja. Na? Genau.
Gut.
Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.